Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Wir können jeden Tag aufs Neue entscheiden, welchen Einfluss wir auf diese Welt ausüben möchten. Ein Zitat von Jane Goodall, der Verhaltensforscherin, die letzte Woche 90 Jahre alt geworden ist. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Ach, wie schön. Jane Goodall habe ich auch gesehen auf Instagram. Und da gab es ganz einen schönen Post von ihr, als sie irgendwie so darüber nachdachte, dass sie manchmal müde ist angesichts der weltpolitischen Situation, aber sich dann immer wieder aufraffelt mit genau diesem Zitat.
Ja.
Es ist ein Entscheid, die Welt gemeinsam zu gestalten.
Das und sie super. Hat ja auch eine irre Geschichte. War wieder so ein Anlass, ihr Geburtstag, dass ich mir das nochmal vor Augen geführt habe. Also die ist als Verhaltensforscherin, als Affen Forscherin nach Afrika gegangen als junge Frau, hatte keinen Studienabschluss und wurde eine der wichtigsten Verhaltensforscherinnen unserer Zeit. Stark kritisiert von der wissenschaftlichen Männergesellschaft. Ne? Was soll diese ungebildete junge Frau da? Durfte ja dann in Cambridge direkt promovieren, ohne vorher studiert zu haben und hat unser Bild der Tiere und der Menschen ja total geprägt. Mhm. Also diese Erkenntnis, dass der Mensch nicht das einzige Wesen ist, was irgendwie problemlösungsorientiert ist und dazu seine Hände braucht und Instrumente braucht, Werkzeuge benutzt, das hat ja richtig was
ja,
umgestürzt.
Ja. Und überhaupt auch die ganze Affenforschung, also eben auch die Kooperationsbereitschaft, die Lösungsmöglichkeit der Bonobos beispielsweise über Sex und Liebe und die Schimpansen als klassische patriarchale Gesellschaften. Also all diese Diskussionen wurden im Nachfeld von eben Jane Goodall und ihren Beobachtungen zu unseren biologischen Verwandten aufgezeigt und dargestellt. Und das finde ich enorm wichtig, weil wir da auch sehen, dass wie wir über Tiere reden, was wir sehen, was wir erkennen, hat immer einen großen Einfluss auch auf unsere gesellschaftspolitischen Debatten. Oder? Also das 19. Jahrhundert als intellektuelle Vorbereitung für die Vernichtung des europäischen Judentums und der Frauen auch, also die Verhinderung der Gleichstellung der Frau kam sehr auf intellektuellen Füßen daher, weil eben die Elite nur bestimmte Dinge in der Vergangenheit, in den Tieren, in den ganzen Theorien aufgezeigt hat, um quasi ihre rassistische, sexistische und faschistischen Einstellungen zu legitimieren. Übrigens so ein Thema, das ja heute im 21. Jahrhundert wieder ähnlich läuft, einfach nicht von rechts, aber sondern von links oder etwas, was wir eher woke nennen oder ich eben als digitaler Totalitarismus benenne, das ist ganz ähnlich, dass der Blick oder in die Wissenschaften, in die Vergangenheit, auf die Tiere, auf die Frauen, der Elite, der wissenschaftlichen Elite, ist natürlich stark geprägt von politischen Interessen und das ist verheerend.
Also deshalb, du meinst, der Blick, der dann implizit auch eine Abwertung beinhaltet.
Ja. Also, und nicht nur der Abwertung, sondern einfach politisch instrumentalisiert wird.
Oder? Ich habe mal geguckt, was Jane Goodall für Preise gekriegt hat in den letzten Jahrzehnten.
Ich hoffe.
Und sie hat ja unfassbar viele Preise bekommen.
Tausend. Ja, also eine der wenigen Frauen, die noch lebt, oder? Also meistens werden ja Frauen posthum geehrt.
Ja, genau. Und was ja fehlt, ist der Nobelpreis. Und da müssten die jetzt langsam mal in die Pötte kommen.
Ja, aber den wird sie nie kriegen, Isabel Rohner. Weißt du, wieso? Weil sie eben nicht studiert. Ah, okay.
Weil sie nicht studiert hat.
Ja, genau.
Weil sie nicht studiert, der direkt promoviert. Ja. Und noch eine Sache wollte ich sagen zu ihr. Über sie ist ein bemerkenswerter Dokumentarfilm entstanden. Ich meine so vor 5 Jahren. Und weißt du, also natürlich weißt du es, wie der heißt. Und ich denke auch wieder, Wann können wir endlich Filme über Frauen erleben, die nicht einfach nur den Vornamen als Titel haben?
Jane. Ja, ja, genau.
Also gäbe es einen Film über Alexander von Humboldt, den man Alex nennt?
Ja.
Und ehrlich, wenn es mal einen Film gibt über Regula Stempfli, der Regula heißt, dann bin ich wirklich sauer.
So. Nein, deshalb habe ich schon sehr bald den Begriff La Stempfli eingeführt, dank meinen Studierenden, die mir den Titel auch gegeben haben. Ich habe auch noch eine gute Nachricht. Also übrigens, Happy Birthday, Jane Goodall. Dann habe ich eine gute Nachricht, die ich aber nur bei unserem Kollegen und wahnsinnig toll engagierten Twitterer auf X und dem Schwulissimo gefunden. Offensichtlich hat Holland wegen Missbrauchsrisiko das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz nicht implementiert, also nicht vollzogen, respektive ist wieder im Parlament gescheitert. Das niederländische Selbstbestimmungsgesetz gleicht offensichtlich dem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz Deutschlands, das auch noch in der parlamentarischen Beratung steckt. Ich habe aber wirklich mir sehr Mühe gegeben, die originalen Nachrichten in den Niederlanden zu finden, bin aber nicht sehr viel weiter gekommen, sondern kann nur von Schwulissimo den Artikel einfach auch verlinken in unserer Folge.
Ja, das ist wirklich eine gute Nachricht, die Hoffnung macht, und es ist natürlich wirklich, wirklich mal wieder sehr hinterfragenswert bzw. kritikwürdig, dass darüber in den deutschen Medien nicht breit berichtet wird. Und ich finde es spannend, wie sich Schwulissimo als Magazin entwickelt und hier tatsächlich journalistische Leistung bzw. journalistische Arbeit bietet, die andere nicht machen.
Da habe ich gerade ein schönes Zitat meines Freundes Rudi Stricke, das muss ich heute bringen. Aha. Er hat gemeint, und ich habe gesagt, das klaue ich jetzt, und von jetzt an ist es ein La Stempfli-Zitat. Was nicht in den Medien steht, ist bald interessanter als das Publizierte. Und das fand ich sehr spannend angesichts der Medienkritik, die wir seit der Pandemie auch äußern müssen. Also wir haben ja die Podcasting gestartet, weil es vor allem nur Experten gab plötzlich oder während der Pandemie. Und als hätte es keine Ärzte und keine Ärztinnen gegeben.
Oh mein Gott, dieses Zitat ist so gut und ich wollte nicht darüber reden, aber... Also, ich bin gerade auf der Suche zusammen mit meinem Mann nach einer neuen Tageszeitung. Ne? Ich war lange Abonnentin Tagesspiegel und habe den mal wieder abbestellt. Und jetzt testen wir ganz viele Zeitungen. Mhm. Und gerade lesen wir sowohl die Taz als auch die Morgenpost. Also wirklich auch breit und so. Und in der Morgenpost war fast eine ganze Seite, also Dreiviertelseite mit riesem Foto, Porträt des Berliner Queer-Beauftragten Pantisano. Und weißt du, worum es geht?
Mm-mm.
Und jetzt, er erzählt, dass er Angst hat, das Ganze ist auch überschrieben mit "Ich habe Angst". Warum hat er Angst in Berlin? Jetzt ganz im Ernst, das steht so in diesem Artikel. Darum geht es in diesem Artikel. Er hat einen Sticker geschenkt bekommen in Regenbogenfarben. Und er hat Angst, wenn er mit diesem Sticker durch die Stadt geht, angegriffen zu werden. Jetzt will ich nicht sagen, dass das nicht ein gesellschaftliches Problem ist, dass homosexuelle Menschen angegriffen werden. Aber einen ganzen Artikel, eine Dreiviertelseite zu machen, ohne darauf aufmerksam zu machen, dass es aktuell wirklich nicht zu empfehlen ist, mit Kippa durch Neukölln zu laufen, oder darauf hinzuweisen, dass ehrlich gesagt diese Angst für Frauen ganz normal ist und wir darauf sozialisiert werden, Dinge zu vermeiden in der Gesellschaft, finde ich schon wirklich schwierig. Mhm. Also fand ich zutiefst befremdlich. Und das ist ja auch das, was da nicht stand, macht, ist auch Teil der Realität.
Sehr spannend. Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel, dass eben was nicht in den Medien steht, ist eigentlich viel relevanter als das Interview mit ihm. Und ich finde das wirklich schockierend, weil, also ich habe die Kette, die ich immer trage, Bring Them Home, auf Hebräisch und auf Deutsch. Und ich trage die natürlich nie in meine linken Veranstaltungen, einfach weil ich absolut keine Lust habe, als Faschistin beschimpft zu werden und irgendeine Diskussion über Netanyahu zu führen, oder? Also und quasi die letzten 80 Jahre israelischer Geschichte, europäischer Geschichte und Nahostgeschichte aufrollen zu müssen. Also
oder die letzten 2000 Jahre.
Ja, oder die letzten 2000 wäre. Also ich bin ja schon bescheiden und scheitere schon an dem.
Ja, also ich habe nur gedacht, der junge Mann, der ja nun ein großer, kräftiger, muskulöser Mann ist.
Der ist 100 Jahre älter als du. Also,
genau. Es ist nur meine Stimme, die so jung ist. Nein, jedenfalls, der würde es, glaube ich, nicht schaffen, mit der Emma U-Bahn zu fahren. Und das ist schon...
Ja, also so sagt er das auch auf Ex, oder? Das ist der Frauen als unerträgliche Hündinnen. TERFs und Hündinnen beschimpft.
Ne? Genau, ein Frauenfeind.
Okay. Ich habe noch was Gutes. Ich habe noch was Gutes aus der Männerwelt. Antilopen. Ich habe noch nie von der Antilopengang gehört. Das ist aber eine deutsche Hip-Hop-Band. Sehr beliebt, wahnsinnig bekannt. aber eben Hip-Hop, I'm sorry.
I'm sorry too.
Ja, aus Düsseldorf und Aachen mit Bock gegen Nazis, Anführungszeichen. Aber weshalb ich sie hier erwähne, ist, ich bin auf sie gestoßen durch den Konzertpianisten Igor Levit und bin dann bin sofort Follower geworden, weil sie ganz klar die Kulturbranche in der Kulturbranche den Antisemitismus und Antizionismus sehr klug und sehr stark bezeichnen, aufführen und, Zitat, weltweit sind Juden und Jüdinnen vom Islamismus bedroht. Es ist unerträglich. Die Musikbranche immer laut hüllt sich in Schweigen und die Antilopengang hat sich so zu in Hip-Hop-Kreisen, die ja nicht sehr Frauen, also die nicht so bekannt sind für Frauenfreundlichkeit und Israelfreundlichkeit, nicht nur einen Namen gemacht, sondern sie sind unglaublich mutig, toll, mit der tollen Musik. Ich habe dann reingehört. Gehen Sie da rein. Also ich möchte doch da diese auch hier mal in die Podcastin bringen und loben.
Super, ich kenne die auch gar nicht. Also.
Ja. Aber das ist nicht erstaunlich bei deinem Musikgeschmack. Wir haben
hier einen Bildungsauftrag auch gegenseitig, das ist großartig. Ja. Ich habe eine Frauengeschichte der Woche noch mitgebracht, über eine Frau, die ich nicht kannte. Gerda Jo Werner. Gerda Johanna Werner. Hast du den Namen schon mal gehört?
Nein. So. Aber ich bin sehr schlecht in Namen. Also wunderbar, ich freue mich.
Gerda Jo Werner. Okay. Wie es aussieht, ein Ehrengrab in Oberursel, also im Taunus in Hessen. Mhm. Der Magistrat, der dortige, berät gerade einen Antrag dazu. Wir alle? Nein, nicht ganz alle. Aber viele von uns haben Gerda Jo Werner schon mal gesehen bzw. in Händen gehalten. Sie ist nämlich die Frau, die Modell gesessen hat für die Frau, die auf der 50-Pfennig-Münze drauf war. Und zwar drauf war von 1949 bis 2002. Mhm.
Kannst du noch für die SchweizerInnen und die ÖsterreicherInnen erklären, Pfennig, also das ist die westdeutsche Pfennig, das ist wie Rappen und Cent, ist das richtig?
Absolut, Währung. Ich danke dir dafür. Also wir hatten in Deutschland bis 2002 noch D-Mark und Pfennige. Und nur auf einem Geldstück, auf einer Münze, war eine Frau abgebildet und das war eben die 50-Pfennig-Münze.
Eben, das ist unglaublich,
eine sitzende, eine hockende, junge Frau, die eine Pflanze pflanzt. Mein Gott, ich bin promovierte Germanistin. Also die pflanzt. Man nannte sie auch die Pflanzfrau. Und woran sollte sie erinnern? Sie war das Symbol des Wiederaufbaus der Wälder nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja natürlich Deutschland auch in der Natur relativ zerstört zurückblieb. Ne? Also sie Symbol des Wiederaufbaus. Aber das Interessante eben, es gab diese Frau wirklich, die Modell gesessen hat. Und das war Gerda Jo Werner, die später selber Künstlerin geworden ist.
Ah, okay.
Dieses Ding finde ich jetzt mehrfach interessant. Zum einen natürlich, weil Frauen immer noch viel weniger Ehrengräber, Denkmäler, Straßen benannt haben als Männer, ne? Zweitens aber, weil ja normalerweise die Darstellung von Frauen in Denkmälern, auf Münzen, eher allegorisch ist. Das heißt, es ist eben keine Frau, die benannt werden kann, sondern die Frau steht für etwas, also für die Liebe, für den Frühling, für Jugend, ne? Das sind die ganzen Nackten, die wir in Parks stehen, die Frauen zeigen, aber die nicht zurückzuführen sind auf echte Frauen. Und was ich jetzt wirklich spannend finde, eigentlich war ja auch diese Darstellung auf der 50-Cent-Münze eine allegorische.
Also auf der 50-Pfennig-Münze,
eine
allegorische, ja. Ja.
Also sie stand eben für den Wiederaufbau.
Ja.
Dann wusste man aber, wer Modell war. Und jetzt bekommt dieses Modell aufgrund ihrer Verdienste, ne, ein Ehrengrab, eine Würdigung. Und ich frage mich, was würde das machen, wenn wir viel mehr auch rausfinden, welche Frauen Modell waren für diese zum Teil ja auch ikonografischen Statuen. Also Beispiel Lady Liberty.
Oder die Helvetia in der Schweiz. Aber Isabel Rohner, jetzt nimmst du mir gerade eines meiner wichtigen Projekte, Lebenswerke sogar, weg, dass ich nämlich damit beschäftigt, all diesen Statuen nachzugehen, diesen namenlosen Frauen. Weil hinter jeder namenlosen Frau, Figur, hinter jeder allegorischen Frauenfigur
steckt
ist eine echte, genau. Aber dann eben, wie gesagt, das ist mein Lebenswerk, ich habe wirklich schon hunderte davon gesammelt.
Ach,
es interessiert offensichtlich einfach niemand, weil ich immer noch keinen Verlag dafür gefunden habe unter meinen wirklich wichtigen Projekten. In der Kunst hat sich ja da vieles bewegt und ich glaube, mich zu erinnern, dass es sogar einen Insta-Account gibt, der sich, ich werde das noch recherchieren, hoffentlich finde ich was, einen Insta-Account gibt, der sich genau dieser Frage widmet. Wer steckt eigentlich konkret hinter all diesen Frauenfiguren? Aber es ist eine schöne Geschichte
und ich bin froh,
kriegt sie eine Statue. Ich möchte etwas zu den Banknoten sagen in der Schweiz. Es gab 2015 eine Ausstellung, die berühmten Frauen in den Banknoten. Ich glaube, das war im Aargau. Ich habe darüber mal geschrieben. Millionen Finger haben die Noten berührt, getauscht, sorgfältig in edle Portfolios einsortiert oder manchmal ziemlich verächtlich in schmuddelige Hosentaschen gesteckt, die Porträts großer Frauen auf Banknoten. Und in der Schweiz ist es nur eine und das ist die wunderbare Künstlerin Sophie Teuber-Arp, die auch ihren eigenen Namen quasi erarbeiten musste neben ihrem Künstlerpartner. Dann in die dänische Schriftstellerin und Kaffeefarmerin Karen Blixen, die hast du auch schon mehrmals erwähnt, die war auch eben auf der dänischen Note und auch natürlich die Golda Meir im Scheckel, also in der israelischen Währung. Genau, und dann die britische Gefängnisreformerin Elizabeth Fry. Und wir hatten vor Jahren schon mal eine Podcastin zur Frage, also zur Kampagne in Großbritannien, die ist leider gescheitert, wo es tatsächlich auch darum ging, mehr Frauen auf den britischen Banknoten und nicht immer nur die Königin oder eben diese allegorischen Figuren.
Das beeindruckt mich zutiefst, weil wir Hörerinnen und Hörer wissen, dass uns nicht absprechen, was wir für Themen bringen. Und dass du das in deinem Kopf hast, das beeindruckt mich zutiefst.
Ja, also
vielen Dank für die Erweiterung.
Irgendwas muss doch da drin stecken.
viel. Also ich möchte jetzt mal rausfinden, welche Frau Modell war für die Quadriga auf dem Brandenburger Tor.
Ah, wunderbar. Und super. Und bitte ja, in die Podcastin bringen. Das ist
ja, wenn ich es denn rausfinde. Also ich bin schon stolz, dass ich tatsächlich eine Spur gefunden habe. Wahrscheinlich weißt du das schon längst, weil du auf dieses Thema schon früher gekommen bist. Wer Modell war für die Freiheitsstatue? Nämlich die Mutter des Künstlers, was ich total interessant finde.
Genau.
Und ich nenne den Namen, wenn ich meine Krakelschrift lesen kann. Charlotte Bartholdi.
Oui.
Von Auguste Bartholdi,
absolument. La Mer. Ja, ja, La Mer. Und es gibt auch mehrere tolle feministische Artikel und Essays dazu aus den 80er Jahren der Historikerinnen, die sich eben auf die Suche dieser allegorischen Frauenfiguren und den realen Hintergrund gemacht haben. Also wunderbar, wunderbar. Bitte mehr davon. Wir brauchen ganz viele Statuen und Straßen. Wir haben auch, ich war am großartigen Hedwig Domtrio vor 2 Wochen war das, glaube ich, am Samstag. Das war einer der schönsten Abende dieses Jahres, dieses sehr schwierigen Jahres für mich. Und es war ganz großartig und auch dort erfolgte wieder der Aufruf und den sollen wir alle unterstützen. Wir brauchen Frauen, wir brauchen Frauenstraßen, Frauendenkmäler, Frauenschulen, Frauenuniversitäten etc.
Sehr schön, das war wunderbar. Auch für uns als Hedwig-Dom-Trio ein wunderschöner Abend und ich habe mich so gefreut, weil es wirklich ein feministisches Klassentreffen hier eigentlich war. Ganz viele, auch ganz viele, die Podcast, den Hörerinnen kamen an den Bodensee nach Singen. Alle, die am Bodensee wohnen, sagen jetzt aber, nein, Singen liegt gar nicht am Bodensee, sondern man muss doch eine halbe Stunde fahren. Egal, also ja, okay. Ungefähr. Und es war so schön, so viele tolle Feministinnen im Publikum zu erleben und danach im Restaurant und beim Wein und beim Bier und bei den Gesprächen und beim gegenseitigen Stärken und Austauschen.
Ich träume ja auch immer noch davon, dass wir dann als die Podcastin auf Tournee geben. Ich habe noch etwas Skurriles.
Oh.
Und zwar Steffi Lemke, die Umweltministerin, hat zu Recht, wie ich finde, die Einfuhr von Jagdtrophäen verboten. Also sie will die Einfuhr von Jagdtrophäen verbieten. Und jetzt überall in den Schlagzeilen der Präsident von Botswana, einer dieser postkolonialen Gutmenschen, Ironie, Ironie, will nämlich die Elefanten wieder abschießen, weil die Jagd der Westler in Afrika ist sehr lukrativ. Ein Elefant abzuschießen bringt 30.000 Euro. Und er will das natürlich zu Zehntausenden erlauben, weil die Elefanten, also quasi Botswana hat das Elefantenschutzprogramm erfolgreich durchziehen können die letzten 50 Jahre. Ganz wichtig, wurde natürlich auch international unterstützt. Jetzt wollte er ganz bösartig 20.000 Elefanten nach Deutschland schicken, also nach Berlin in deinen Garten, damit sie frei rumlaufen. Ich bringe diese Meldung deshalb. Weil ich an den Universitäten, an denen ich mich bewege und in den Elitekreisen der Studierenden, dank auch meiner Familie, ganz große Gruppen und Bewegungen, die ich immer noch unterstütze, vor allem aus dem linkskulturellen Milieu, haben ja so eine Art der Erzählung, dass eben alles nur noch in Kolonial- oder Unterdrückung, also es gibt Kolonialisten und dann, es gibt die Täter und die Opfer. Es gibt ja nichts dazwischen, oder? Und alles, was in Afrika passiert, das ist definitiv Opfer, oder? Es ist, also selbst wenn, wie in Ruanda, ein Genozid unter Hutis und Tutsis erwiesenermaßen afrikanischen Menschen stattfindet, wird das als Kolonialkrieg, als Folge der Kolonialisten bewertet, oder? Und ich erwähne das einfach, um euch allen zu sagen, es ist völliger Bullshit. Hört auf mit diesen Kategorien. Die einzigen Kategorien, die es geben sollte in der Geopolitik, es ist ambivalent und es gibt tatsächlich Gradmesser für demokratische Entscheide, die für die Zukunft unserer Kinder und der Natur wichtig sind. Und ich finde, das wäre viel besser ein Maßstab, um gewisse politische Themen, vor allem globale Themen, in unseren öffentlich-rechtlichen Medien zu besprechen, also dann bitte gemäß dem demokratischen und nicht dem ideologischen Sprechaktprogramm gemäß. Und ich würde sowieso alle darauf hinweisen, dass wenn so ein Beispiel eben mit der Umweltministerin die Einfuhr von Jagdtrophäen aufgenommen wird, und das kann ich jetzt nicht leisten, wir haben nur eine Stunde die Podcastin, aber ich könnte euch an diesem Beispiel ein Jahrhundert Unterdrückungsgeschichte innerhalb des afrikanischen Kontinents durch afrikanische Menschen erzählen. Und das wäre sehr, sehr wichtig und nachhaltig und weiterführend. Und ich hätte mir gewünscht, statt nur diese skurrile Nachricht zu hören von den Medien, hätte ich mir eben gewünscht, dass hierzu eine ausgewogene Geschichte der sogenannten KolonialistInnen gegenüber den Kolonialisierten, dass hier eine tolle Geschichte geschrieben wird und auch präsentiert wird, des Fortschritts, des Umweltschutzes und des Naturschutzes und des Tierschutzes auf dem afrikanischen Kontinent. Punkt. Ich habe geschlossen.
Ja, und du öffnest damit ganz viel. Also wir sind in unserer Die Podcastin-Arbeit sprechen wir auch, oder das ist einer unserer großen Schwerpunkte, auch Medienarbeit zu reflektieren und auch zu hinterfragen, was eigentlich besser sein sollte oder zu hinterfragen, wie berichtet wird, ja, worüber, ne? Und ja. Das passt eigentlich zu weiteren Punkten, die ich mitgebracht habe, über die wir dann auch sprechen könnten. Vielleicht mache ich das einfach so rum.
Mach doch
das jetzt.
Stell
jetzt einen Gedanken mal gerne zurück.
Super.
Es gibt in Deutschland ja den Journalistinnenbund. Ich habe schon ein paar Mal darüber berichtet, ne, weil die auch spannende Medienpreise vergeben. Und der Journalistinnenbund hat auch ein großes Projekt für Journalistinnen und Journalisten im Netz. Mit konkreten Tipps für eine gendersensible Medienarbeit. Also auf den Homepages Genderleicht und Bildermächtig geben die konkrete Tipps, wie Journalistinnen und Journalisten Männer und Frauen stärker in ihren Texten auch reflektieren können und abbilden können, im wahrsten Sinn des Wortes. Und in der letzten Woche haben die einen ganz spannenden Artikel veröffentlicht auf bildermächtig.de, also genderleicht, das sind Tipps sprachlich, ne, wie schreibe ich, wie beschreibe ich Gruppen, wie schaffe ich es, Frauen in der Sprache auch zu reflektieren und auftauchen zu lassen. Bildermächtig hinterfragt Medienfotografie.
Mhm.
Und das ist, also beides lohnt sich mal rauf zu gucken und vielleicht auch konkrete Tipps selber mitzunehmen. Bildermächtig hat jetzt auch einen Artikel von einer Journalistin veröffentlicht, wo sie nochmal so ausführlicher auf ein Thema eingeht, und das Thema ist Prostitution.
Ah.
Wie wird Prostitution in den deutschen Medien oder im Sprachraum bebildert? Und wir kennen das alle, wir haben alle schon 1000 Artikel über Prostitution lesen müssen, und meistens ist das typische Bild eine knapp angezogene Frau lehnt sich lassiv über ein geöffnetes Autofenster. Ne? Oder man sieht nackte Beine, oder man sieht High Heels, oder man sieht also viel Frauenhaut und vielleicht ein bisschen im Hintergrund noch so Leuchtreklame. Ne?
Ja. Darf ich da schnell sagen? Es ist quasi die Bilderdarstellung entspricht dem Warenverkauf, oder? Also die Frau wird zur Ware gemacht, was selbst wenn der Artikel vielleicht genau dagegen spricht, aber dann wird konterkarikiert das Bild, dieses Warencharakter, dieses Verkaufsbild, Frauenkörper als Ware zu verkaufen, konterkarikiert sogar den Text, oder der vielleicht ganz was anderes sagt.
Ja, und sehr was wichtig, macht jetzt der Journalistinnenbund in diesem konkreten Artikel? Klare Forderung an die Medien, zeigt die Freier. Zeigt nicht die Frauen, zeigt nicht die Ware, zeigt die Käufer. Und es ist erstaunlich, und ich finde es wahnsinnig wichtig. Und hier vielen herzlichen Dank an den Journalistinnenbund und an die zuständige Journalistin Geneviève Hesse, die diesen Artikel geschrieben hat.
Super.
Und auch ganz viele Praxisbeispiele zeigt, wo das eben anders vonstatten gegangen ist. Und auch Best Practice. Und das würde unser Bild im wahrsten Sinne des Wortes, ne, von Prostitution grundlegend verändern. Und sie bringt ganz viele Zahlen, Daten, Fakten und spricht sich aus, damit natürlich auch für einen stärkeren kritischen Journalismus, wenn es um Prostitution geht, und eine viel stärkere Thematisierung auch der Notwendigkeit der Einführung des nordischen Modells, sprich Freiertum zu verbieten, Prostituierten Ausstiegsmöglichkeiten zu bieten. Ja. Also eine kleine Revolution, die ich da sehe.
Großartig. Also ich bin eigentlich schockiert, dass ich nicht schon längst drauf gekommen bin. Selbstverständlich, selbstverständlich, weil die Ikonografie ist so prägend. Oder? Also Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Das gilt in sehr vielerlei Hinsicht immer noch. Und ich sage ja, die Bilder, die machen, also Codes operieren ja wie Bilder, eben wenn sie 1000-mal wiederholt werden. Wenn Bilder 1000-mal wiederholt werden, dann hast du das Bild quasi verinnerlicht. Oder?
Ja, und das prägt natürlich diese
Bilder. So wichtige, also nochmals, ich möchte es wirklich nochmals auf den Punkt bringen und zusammenfassen, und dass wir alle das nie mehr vergessen, also quasi in meinem Hirn auch verankern. Also künftig, wenn irgendein Artikel über Prostitution geschrieben wird, müssen die Freier gezeigt werden. Und da wünsche ich mir wirklich ein Lastwagenkonvoi, dann also so eben die Lastwagenfahrer. Ich wünsche mir ganz unterschiedliche Bilder dieser Freier, oder? Also dass da ein realistischeres Bild
Thema
gezeigt
wird.
Großartig.
Wahnsinn, weil in Deutschland wird die Männerfußball-EM ja im Sommer stattfinden. Mhm. Deutschland ist das Bordell Europas. Also ihr könnt euch vorstellen, was da Furchtbares passiert.
Das ist der Multimilliardenmarkt, der jetzt vorbereitet wird.
Ja. Wird es darüber auch Artikel geben? Und man wird wieder so ein beschöntes Bild sehen von Prostitution. Man sieht nicht die Minderjährigen, Versklavten, Geschlagenen, Verletzten.
Die Geschlechtskrankheiten, die Magenentzündungen, die Unterleibserkrankungen, die Probleme bei der Verdauung, Durchfall und so weiter und so fort. Wir haben das uns ja mal die Mühe gemacht. Mhm. Ich werde es nochmal wieder verlinken. Und du hast das Buch eben über die rechtsethischen Folgen der Prostitution wunderbar besprochen in einer der vorherigen Podcastinnen. Und ich mache ja in meinem Menschenfleisch-Artikel, wo ich ein Buch bespreche von Aline Wüst, immer noch sehr empfehlenswert, Piff, Paff, Puff über den Menschenhandel und die Prostitution. Da bin ich ja ganz knallhart in meiner Sprache und wurde wahnsinnig angegriffen, weil ich genau den Akt beschreibe, also die Tätigkeit genau beschreibe, einer Prostituierten. Und das hat überhaupt nichts mit Pretty Woman zu tun, sondern das ist härteste körperliche Arbeit, das ist Sklavenarbeit des 19. Jahrhunderts, oder? Und ich komme mir oft auch vor im 21. Jahrhundert, als wäre es totaler Missbrauch, sexuelle Gewalt, also das ist staatlich legitimierte Vergewaltigung. Ich möchte nur schnell das Beispiel bringen, im 19. Jahrhundert gab es ganz viele Suffragetten, die genau diese, das Elend der Kinderarbeit, oder in der Industrialisierung in Großbritannien und in Deutschland des 19. Jahrhunderts und Beginn des 20. Jahrhunderts, genau deshalb so klar beschrieben haben, um das Entsetzen und das Elend wirklich auch für eine Elite, für eine gehobene Bürger- und Mittelschicht, um das denen klar zu machen. Und ich glaube, das brauchen wir immer mehr auch für die Prostitution. Und zwar klare Bilder, eben die Käufer zeigt mal, mit welcher Gewalt sich Prostituierte quasi ihrer Anführungszeichen Arbeit nachgehen müssen. Sehr gut. Das ist ganz,
da,
ganz wichtig.
Und tatsächlich auch eine kleine Anregung in unsere Hörer und Hörerinnenschaft. Mhm. Es werden Artikel erscheinen über Prostitution in den nächsten Wochen und Monaten. Mhm. Schreibt die Redaktion an. Wir setzen den Link auf diesen sehr lesenswerten Artikel vom Journalistin Bund auf unsere Shownotes. Das Wort habe ich, glaube ich, noch nie ausgesprochen in meinem ganzen Leben.
Ja, aber das wird immer populärer.
Und schickt diesen Link weiter und macht darauf aufmerksam. Ich glaube, da können wir auch alle gemeinsam etwas erreichen.
Mhm. Apropos Shownotes, ist es eben wirklich entscheidend, darauf hinzuweisen, dass die Labercasts in Deutschland, die teils auch öffentlich-rechtlich mit Millionenbudget unterstützt werden, ich denke da an Precht-Lanz, die können sich es erlauben, überhaupt keine Shownotes, also sie können sich nicht erlauben, aber es ist ein Skandal, die haben keine Shownotes, oder? Also die erzählen irgendwelchen Bullshit, ohne den irgendwie zu belegen, also deshalb kommt hier dann bei Lanz und Precht so viel Antisemitismus beispielsweise heraus oder Anti-Israelismus, einfach weil sie ihre völlig bescheuerten Aussagen nie belegen müssen.
Ja,
oder
während
die Podcastin sich wahnsinnig Mühe gibt, wenn irgendwelche Zahlen mal falsch oder ich wieder einen Namen falsch schreibe, oder? Also die wunderbare Isabel Runer, die mir sofort sagt, Regula, ehrlich, you can't spell, oder? Also ich als
Nein,
als
das habe ich noch nie gesagt. Ach, das würde ich niemals.
Aber du weißt, was ich meine.
Niemals trauen.
Also, du weißt, was ich meine.
Ja, aber weißt du, der krass. Punkt ist, und ehrlich, so hart es klingt, Pranz und Flecht, Lanz
Sehr
und
schön.
Precht sind Männer. Bei Männern sind wir viel unkritischer. Wir als Gesellschaft. Wir lassen Männern Dinge durchgehen, die wir bei Frauen niemals akzeptieren.
Und sie werden befördert. Darf ich schnell ein Beispiel aus der Schweiz
unbedingt.
Bringen? Die Credit Suisse, das wissen auch die Deutschen und Österreicherinnen, Credit Suisse ist ja untergegangen 2023 und wurde gerettet durch die UBS, also respektive durch den Schweizer Staat. Karin Keller-Sutter, die damalige Finanzministerin und Bundesrätin, ist ja deshalb auf die mächtigsten und wichtigsten Frauen der ersten 20 Frauen von der Time Magazine ernannt worden, weil sie eben den Untergang dieser Multibillionengesellschaft quasi so sauber für den Finanzplatz, es gab keine globale Finanzkrise, was es hätte geben können, weil sie das so gut gemanagt hat. Also, und jetzt kommt der Clou, weil Männer werden immer befördert. Der damalige Credit Suisse Kommunikationschef hat jetzt einen neuen Job, sehr verehrte Damen und Herren. Und zwar als Kommunikationschef es ist so lustig, schweizerisch, also ich fühle mich wirklich wie Dürrenmatt, der Finanzaufsicht. Also der FINMA, der nationalen Finanzaufsicht. Also
es gab im ganzen
so viel
Land
aus dem innerhelvetischen Kontext. Entschuldigen Sie bitte in Deutschland, liebe Hörer und Hörerinnen.
Aber es gab
aber
im ganzen Land niemand, keine einzige Frau, die diesen Job hätte machen können, oder?
Nein,
keine
stell dir einzige. Vor. Nein, doch nicht in der Schweiz. Also dies nur so als Klammerbemerkung zu deiner wunderbar klugen Bemerkung, eben Männer können sich ja alles erlauben, oder? Also, okay.
Ich habe noch ein Foto mitgebracht.
Ah, sehr schön.
Ja. Also heute, wir sprechen am 6. April 2024. Morgen ist der 7. April. Morgen ist es genau 6 Monate her, dass die schlachtenden, mordenden, vergewaltigenden, folternden Schergen der Hamas Israel überfallen haben. 6 Monate. Unfassbar.
Richtig,
vor
ja.
6 Monaten wurden 239 Menschen, Zivilistinnen und Zivilisten, als Geiseln verschleppt. Vor 6 Monaten wurden über 1000 Männer und Frauen, Kinder, Ältere geschlachtet, ermordet. Das war der schlimmste Massenmord an Jüdinnen und Juden, weil sie Jüdinnen und Juden waren, seit dem Holocaust.
Vielen Dank, sagst du das so klar.
Weil es mich wirklich fertig macht. Es sind immer noch ungefähr 100 Geiseln am Leben und in der Macht der Hamas. Und wenn über Geiseln berichtet wird, was total wichtig ist, wird dieses Wort verwendet, sie werden gehalten.
Ja.
Hostages are held. Sie werden gehalten. Es ist kaum auszuhalten, wenn wir uns vorstellen, was mit diesen Geiseln jeden Tag, auch jetzt, passiert. Und mehrere sind junge Frauen, immer noch. Es ist unerträglich, unerträglich.
Es ist unterirdisch und ich sage deshalb immer, seit dem 7. Oktober 2023 ist jeder Tag ein 7. Oktober, solange die Geiseln nicht befreit sind.
So, jetzt.
Du willst noch auf einen Punkt. Ich habe auch, also ich finde eben, was auch im Diskurs passiert, oder willst du jetzt darauf eingehen? Mach mal weiter.
Ich würde gerne über ein Foto sprechen, weil
letzte Woche
wurde eines der bekanntesten Bilder vom Überfall der Hamas ausgezeichnet mit einem der renommiertesten Fotopreise der Welt. Und zwar das Bild der Deutsch-Israelin Shani Luke, die entkleidet, mit gebrochenen Beinen auf einem Truck, wie Pickup-Truck,
durch Gaza,
hinten,
durch
hin,
Gaza.
Hinten liegt
ja,
und
durch Gaza
mehrere,
gefoltert wird. Ja.
Mehrere hoch militarisierte, brutale Hamas-Kämpfer stehen über ihr. Und dieses Bild, was der Fotograf Ali Mohammed gemacht hat jetzt einen Fotopreis bekommen.
Ali Mohammed, muss man dazu sagen, der hat die Hamas, also er ist offensichtlich informiert gewesen auf den Pogrom, über den Pogrom am 7. Oktober. Also er ist Teil der Terroristen, also quasi nicht nur Embedded Journalist, sondern er wurde quasi explizit offensichtlich aufgefordert, die ganze Vergewaltigungsmord und Blutorgie fotografisch zu begleiten. Oder? Und die Associated Press und alle haben sich immer noch nicht distanziert von diesem Typen. Oder? Also das ist
genau
unterirdisch.
Das ist das Thema.
Ja, und dieses Bild, das geschossen hat von einem Opfer und die Großmutter und die alle Verwandten haben inniglich gebeten, wir wollen unsere vergewaltigte Tochter, unsere vergewaltigte Freundin, unsere gefolterte Freundin, wir wollen dies nicht zum Showreel der Welt machen, wir wollen auch nicht, dass dieses Foto quasi einem Fotografen ausgezeichnet wird, der mitbeteiligt war am Massenmord an den Juden und Jüdinnen im 21. Jahrhundert und die ganze Presse macht damit und klatscht damit und niemand berichtet, also ganz wenige berichten darüber, außer den israelischen Medien. Es ist sowas von unterirdisch wahnsinnig, dass es eben Themen gibt, wo ich nur noch schreien kann und alle dafür und alle entlassen will, die verantwortlich sind dafür. Aber es ist eine amerikanische, du musst nicht vergessen, es ist eine amerikanische Uni, ich habe dir das dann recherchiert. Also du hast mir den Link geschickt, weil ich habe das gelesen und habe das nicht glauben können. Und es ist offensichtlich tatsächlich einer der renommiertesten Fotopreise. Und muss ich einfach euch sagen, also wie pervers wollt ihr noch sein? Wollt ihr die 30er Jahre überholen mit dem Judenhass und dem Frauenhass? Also es ist wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz unterirdisch.
Es ist ganz, ganz unterirdisch. Und weißt du, das ist ja auch ein, wenn wir jetzt wieder auf das Thema Bild, ne, was für ein Bild wird da transportiert, zurückkommen. Also das zeigt die Hamas-Kämpfer in Heldenpose.
Ja.
Das zeigt Männer in Heldenpose.
Und
über einer
vergewaltigten, malträtierten, gefolterten Frau.
Das ist, natürlich gilt es als Allegorie für die Überlegenheit
von
Männern über Frauen. Aber verdammt, das war ein Mensch. Das war eine junge Frau.
Ja,
und
mit Namen.
Es gibt.
Ich glaube, sie ist eben als tot gemeldet worden. Ja,
aber sie war eine junge Frau.
Ja, ja.
Und was macht das mit Medien und was macht das mit dem Ethos von Fotografen, wenn Fotografen Mörder begleiten?
Ja, und dann
und
noch dafür ausgezeichnet
aber
werden.
Im Ernst, jetzt, was haben Fotografinnen und Fotografen für eine Verantwortung, wenn sie sowas sehen?
Ja, aber Isabel Rohner, da gibt es die riesige Diskussion über das bekannte Foto, Friedensfoto, Zweiter Weltkrieg, geht zu Ende am Broadway, wo ein amerikanischer Soldat, also der Alliierten, eine Krankenschwester küsst. Mhm. Und das hat sich irgendwie gejährt, wann war das? Es sollte eigentlich sich erst jähren, 45, aber es gab eine große Diskussion darüber, dass dieser Kuss gestohlen war. Die arme Krankenschwester kannte diesen Soldaten gar nicht. Es gab eine riesen Debatte in dem Journalismus, dass man dieses Foto nicht mehr zeigen kann und so. Aber dann den Mörderbegleiter, den mörderbegleitenden Fotografen auszuzeichnen dafür, dass er die Heldenpose der mordenden Islamistenhorden im Nahen Osten verherrlicht, das ist schon die ganz unterste Stufe der Perversion. Perversion aus der völligen Umdrehung. Ich habe noch ein anderes Beispiel dafür. Mhm. Also Jonathan Glazer hat einen Täterfilm gedreht mit The Zone of Interest, also die Zone of Interest, ich weiß nicht, wie es heißt auf Deutsch. Das ist dieser Auschwitz-Film, von dem wir alle gehört haben, der quasi die Täter in netter Gartenszene zeigt und das Grauen quasi nur unbewusst, quasi im kolonialen Diskurs zwischen Täter und Opfer nur über den Ton laufen lässt. Oder wir riechen die Leichen nicht. So weit ist Jonathan Glazer noch nicht gegangen. Aber er hat sich definitiv auf die Täter, auf den abscheulichen Sadisten, den Massenmörder Höss und seine Familie konzentriert. Also ich finde ja diesen Film schon, ich stelle mich ja gegen alle Filmfans, ich finde diesen Film schon von Anfang an ist von der Konzeption der Art pervers, also auch das Buch von Martin Amis, fand ich schon derart unterirdisch. Ich habe dazu auch ganz viel geschrieben. Jetzt komme ich zu Jonathan Glazer und seiner Ansprache angesichts des Preises, den er für den besten internationalen Film, also eben Auschwitz-Filme kriegen immer Preise, und diesmal eben für die Täter gekriegt hat. Jonathan Glazer ist selber ein Jude. Und er hat unterirdisch argumentiert, also quasi er hat den Israelis vorgeworfen, sie machen, also es ist sowas Unterirdisches, also sie machen eine Manipulation des Holocausts, eine Abuse of Holocaust, ein Missbrauch des Holocausts, seien die Israelis jetzt schuld in Palästina, oder? Und das sagt er während dem Zeitpunkt, wenn eben die Geiseln sind immer noch, Israel ist im Krieg gegen die islamofaschistischen Mördertruppen im Nahen Osten, unterstützt vom Iran, gegen die Hisbollah, hat einen Zweifrontenkrieg, wird jede Nacht bombardiert, oder, mit Hunderten von Bomben, und alle Juden in den USA oder viele sagen jetzt, ja, aber Glazer ist ja selber ein Jude, der darf doch das sagen. Nein, darf er nicht, weil er eine totale Manipulation und Perversion der Shoah macht, die er quasi Israel vorwirft, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo alle Israel als Nazis bezeichnen. Oder? Also in der Documenta 15, sehr verehrte Hörer und Hörerinnen, in Kassel, war das große Bild, das dann überdeckt werden musste, unter der unfähigen Claudia Roth, als Kulturminister, wirklich Unfähigen, wurden Israelis als Nazis dargestellt. Und all diese Bilder oder all diese Aussagen, die verstärken einen grundlegenden Antisemitismus. Und jetzt muss ich etwas sagen zur innerjüdischen Diskussion. Das sind alles die klassischen Kinder von antizionistischen Juden. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Gründung des Staates Israel von säkularen Kräften vorangetrieben wurde und von sozialdemokratischen Kräften, von demokratischen Kräften vorangetrieben wurde, weil die Einsicht bestand, dass Juden und Jüdinnen nie mehr auf der Welt nie sicher sind, wenn sie nicht ein eigenes Land haben, weil jedes Land eine Diaspora ist. Das heißt, die Juden und Jüdinnen, auch in den USA, sie werden es dann merken, auch in Großbritannien, Jonathan Glazer, here a greeting from me, die werden merken, dass in der Diaspora Juden und Jüdinnen von einem Tag auf den anderen Berufsverbote, Meinungsäußerungsverbote, Besitzverbote, Ausbildungsverbote kriegen, bis hin zu zur Emigration, zum Zwang zur Emigration oder eben bis hin zur Liquidation. Und das war eigentlich die Lehre, weshalb Israelis nichts anderes haben als ihr Land. Und wie du das Bild nimmst, oder? Also, dass es den internationalen Fotografen überhaupt in den Sinn kommt, einen Massenmörder begleitenden Fotografen hier auszuzeichnen, zeigt einfach, wie wahnsinnig wir in Medien, Kultur und Universitätselite, wir in antidemokratischen, sexistischen, antisemitischen und antizionistischen Diskursen verbunden sind. Und ich bin gerade fertig, aber ich möchte einen Satz bringen. Das, was den Juden und Jüdinnen jetzt weltweit passiert, also auch dieser interne Streit, das passiert den Frauen und seit Hunderten von Jahren und in den letzten paar Jahren immer mehr. Was habe ich hören müssen von meiner Familie, von den Studentenfreunden? Ja, but it was a woman who said this. Es war eine Frau, die das gesagt hat. Oder bei allen Transaktivisten, oder? Ja, das sind alles Frauen, die das auch unterstützen, oder? Und ich erinnere mich so, ich finde genau das, es ist so eine Perversion von Selbsthass und Nichtreflexion darüber, dass selbst die Frauen, die jetzt vor die Kamera stehen oder all diese Tossis oder die sagen, ach, ich liebe meinen Körper, ich hasse Feministinnen oder wie Ronja Rönje 2015 in der FAZ oder ein Leitartikel kriegen, dass all die dann irgendwie 10 Jahre später oder 20 Jahre später vor die Kamera treten und sagen, maxima culpa, mea maxima culpa, ich bekenne mich schuldig, ich habe das nicht so gemeint, oder dass sie eben auch als Frau entsorgt werden. Die merken das alles nicht, die sind einfach echt zu doof. Sorry.
Wieder ganz viele Türen gehen auf. Ich will noch eines sagen zum Bild zurück. Also, Shani Luke.
Es tut mir auch leid.
Deutsche,
nein, ich finde die Shani Luke, ich möchte wirklich Ehre sei ihres Namens. Das ist noch wichtig.
Shani Luke hatte die deutsche Staatsbürgerschaft neben der israelischen. Und ich würde mir ja wünschen, dass die deutsche Regierung Stellung nimmt zu diesem Foto. Weil es eine deutsche Staatsbürgerin zeigt.
Ah, ja.
Aber das passiert nicht. Interessanterweise sehen das aber andere Staaten anders. Wenn es nämlich um Opfer geht des israelischen Militärs, da äußert sich natürlich die australische Regierung. Und übrigens, es ist furchtbar, was da passiert. Am Ende sind es Opfer der Hamas.
Ne? Ja.
Und trotzdem ist es furchtbar. Aber lass mir diesen Gedanken, bitte.
Ja.
Warum höre ich nichts von der deutschen Regierung? Insgesamt unter den Geiseln, unter den 239 Geiseln, waren 8 deutsche Staatsangehörige. Es ist die Aufgabe eines Staates, die eigenen Staatsangehörigen zu schützen, auch wenn sie Jüdinnen und Juden sind. Aber dazu höre ich nichts. Ich habe wirklich nichts gehört. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe ein paar Aussagen des Bundeskanzlers nur auf Twitter gehört. Und ehrlich gesagt, mir ist das zu wenig.
Absolut.
Also soziale Medien sind Selbstdarstellungsmaßnahmen.
Ja.
Ich möchte gerne eine politische Äußerung mit Gesicht und Ton und Stimme, dass es hier um eine Deutsche geht. Ja, das wünsche ich mir.
Sehr, 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 sehr wichtig. Und
jetzt
sehr
wünsche ich mir noch was von dir, ehrlich gesagt. Wir werden heute ein bisschen überziehen.
Ja.
Aber ich möchte, weil du eine Kennerin bist des englischsprachigen Raums, weil du auch langjährige Verbindungen hast zu Great Britain. Ich möchte gerne was von dir zu Schottland hören.
Bring ich gerne.
Was läuft da?
Also ich habe nicht nur Verbindungen, sondern ich habe tatsächlich ganz viele Verwandte. Also
das wollte nicht so auf die persönliche Ebene ziehen.
Ja, aber das ist auch, Aber ein Punkt ist, also wir haben jetzt von Bildern interessanterweise uns nicht abgesprochen und ich habe dieses Phänomen, das ich jetzt dann beschreiben würde, als War of Memes für mich als skizziert. Also Krieg der Memes. Oder Memes, die auch Bilder sind im digitalen Raum, die mit Bildern und mit immer wiederholenden Botschaften sich selber repetierend quasi zum populären Unterhaltungsmedium geworden sind. Oder? Und es ist heutzutage nicht mehr einfach wichtig, die Politik zu gewinnen, oder ein Gesetz zu lancieren, sondern auch die entsprechenden Bilder zu aktivieren oder eben also diese Memes und dass man das verteilen kann, dass ganz schnell erkannt werden kann, wer ist gut und wer ist böse. Mhm. Jetzt zu Schottland. Schottland hat ein neues Gesetz gegen sogenannte Hassverbrechen. Es heißt Hate and Crime and Public Order Act, stammt aber schon aus dem Jahr 2021 vom jetzigen Premier verfasst und es wurde jetzt über die Jahre, 3 Jahre wegen unklarer Umsetzung verschleppt, aber der jetzige Premier hat das mit wahnsinniger Macht durchgeführt. Gedrückt. Jetzt suche ich verzweifelt seinen Namen. Genau, der First Minister of Scotland heißen die ja. Schottland ist ja Teil der UK, von Großbritannien. Humza Yousaf heißt der Regierungschef, nicht zu verwechseln mit dem US-amerikanischen Islamisten, Islamofaschisten Hamza Yousaf. Humza Yousaf ist der neue Premier von Schottland, also der First Minister, und ich möchte nicht einfach nur auf das Hassgesetz eingehen, sondern ich möchte wirklich auch eingehen, was ist es für ein Mensch, der ein Gesetz entwirft, das sich, genau hier, im Gesetz macht sich strafbar, Zitat, wer Drohungen oder Beleidigungen ausspricht mit der Absicht, Hass gegenüber Gesellschaftsgruppen zu schüren. Religion, Alter, Behinderung, sexuelle Orientierung, Trans, Gender, Identität. Isabel Rohner, du wirst aufschreien.
Ja.
Die Frauen sind explizit aus diesem Gesetz ausgeschlossen. Also im Gesetz machst du dich nicht strafbar, wenn du Frauen bedrohst, wenn du Frauen beleidigst mit der Absicht, Hass gegenüber Frauen zu schüren. Hä? Ja. Nur damit es ganz klar ist.
Ja, und dann, aber das Gesetz an sich ist ja schon der Wahnsinn. Also ich möchte auch keine Gesetze, die anderen Gruppen so rausziehen, wenn es um Hass geht. Weil eigentlich ist das alles in unseren Verfassungen schon geklärt und gut abgestützt. Und wir haben alle auch in Schottland eine Gewaltenteilung, die so funktioniert, dass sie Bedrohung auch handhaben kann.
Ja,
wenn du aber extra, hier geht es um Sonderrechte. Ja, und wenn Religion.
Ja, es ist kein Gesetz gegen Hass, sondern es ist ein Sondergesetz zum Schutz von Muslimen und Transaktivisten. Oder? Also ja, ich finde eben Transfrauen, die Männer begehren, die sind ja nie das Thema. Transfrauen, die Männer begehren, sind nie das Thema in der ganzen Transaktivisten-Debatte. Es sind immer nur Transfrauen, die sich plötzlich als lesbisch outen. Oder? Das ist auch so ein Thema, oder?
Die Frauen bedrohen.
Ja, genau. Oh. Die eigentlich Frauen bedrohen. Ja, absolut, absolut. Und vor allem, dann machst du ein Gesetz mit der Prämisse, eben mit einem Meme, dass du quasi die sogenannten Minderheiten schützen willst, oder? Aber machst explizit ein Gesetz, das die Frauen ausschließt. Mit einem Versprechen, ja, vielleicht kommt es dann nochmal zu einem ähnlichen Gesetz gegenüber den Frauen. Es ist unterirdisch. Es ist in unseren westlichen Demokratien. Stellt euch vor, Viktor Orban hätte so etwas gemacht. Die Medien würden lostoben. Also Viktor Orban hätte quasi die Rechten geschützt, oder? Also die rechten Nationalisten per Gesetz, oder? Vor Hass und zugunsten der Ordnung. Stellt euch das mal vor, es ist genau dasselbe. Nein, es ist eigentlich ein Islamschutzgesetz, oder? Und es ist natürlich so, Leute, in der 48 Stunden seit der Inkrafttretung dieses Gesetzes sind über 3000 Meldungen schon eingegangen. Und natürlich zum Großteil gegenüber Frauen. Oder? Also, weil sie, und es wird ja auch jetzt noch, nicht nur wird das Hassgesetz verfolgt, es gab immer einen Hate Speech Act übrigens, Leute in der UK. Immer, das war auch brilliant, sehr gut gemacht, hat die Privaträume ausgeschlossen. Oder? Also du und ich dürfen im Privatraum irgendwelche nicht politisch korrekten Dinge sagen, ohne verfolgt zu werden. Jetzt gilt es auch auf Privaträume. Also das ist ein Gesetz, das Lobbygruppen und Privatpersonen in ganz aggressivster Weise ein Instrument in die Hand gibt, die Personen an den Pranger zu stellen und ins Gefängnis zu bringen.
Und es ist nicht definiert, was Hass ist. Das heißt, jede Kritik, die man, also die Frauen, die nicht geschützt sind, äußern an anderen Gruppen. Ob es jetzt Islamisten sind,
ja.
Muslimbrüder sind,
ja.
Oder militante Transaktivisten sind,
genau. Also,
ist
oder,
potenziell ja, genau. einer Auslegung Dritter unterworfen, ob es jetzt die Polizei ist oder die Staatsanwaltschaft. Das ist der helle Wahnsinn.
Ja,
das ist Stasi 4.0.
Absolut. Absolut, Stasi 4.0, absolut. Und ich möchte deshalb etwas über diesen Minister sagen, weil ich ja völlig schockiert bin. Den gibt es schon seit über 10 Jahren, in der europäischen Politik übrigens auch. Also das ist ein Pro-Europäer, ist auch immer in den europäischen Gremien rumgesaust, ist ein ganz wichtiger Typ, oder? Und wir haben in den Medien von dem nichts gehört. Und für mich ist er eben dieser schottische Minister ist für mich quasi das linke Beispiel von rechten Viktor Orban. Ha? Einfach nur, damit wir uns verstehen, wer die Demokratien von welchen Seiten bedroht. Über Viktor Orban war es klar, der hat auch über die Gesetze und Gerichte ganz viele die Meinungsfreiheit außer Kraft gesetzt, oder? Das neue Gesetz, das nicht durchgekommen ist in Israel, wo so viele Demonstrationen dagegen gab letztes Jahr 2023, darin ging es auch um die neue Rolle des obersten Gerichtshofes. Im Westen, also überall sind wir, wie in den 30er Jahren, autoritären, totalitären und faschistischen links und rechts oder kommunistischen Übernahme versuchen durch mittels Gesetz und oberstes Gericht der Demokratien ausgesetzt. Und das, liebe Hörer und Hörerinnen, das ist vielen von uns hier nicht bewusst. Das ist vielen von euch nicht bewusst. Das sagen Isabel Rohner und Regula Stempfli am Beispiel des sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes, dass es eben nicht um Transpersonen geht, sondern es geht eigentlich um die Übernahme und die Neudefinition von links der demokratischen Grundrechte und der demokratischen Rechtsprinzipien. Oder? Und das ist, die Rechten haben es vorgemacht die letzten 10, 15 Jahre und jetzt machen es die Linken nach. Und ich möchte eben zu diesem Minister kommen. Er heißt Humza Yousaf. Er ist das Kind der ersten, er ist ein klassisches Kind der Migrations, er ist typische Second Generation von pakistanischen Migranten. 1985 geboren. Er ging natürlich in Privatschulen, natürlich in ausschließliche Elite-Bubenschulen, wie es Tausende gibt, Hunderte gibt in Großbritannien. Er wurde sehr früh politischer Assistent von Bashir Ahmad, dem ersten Muslim im schottischen Parlament. Dieser hatte starke Verbindungen zu der Muslimbrüderschaft, den Nazis aus den 30er Jahren, die bis heute die Islamisten weltweit kontrollieren, inspirieren und regulieren. Der Minister ehrte seinen Sitz nach 2009, er ehrte seinen Sitz quasi von der Linken Nicola Sturgeon. Er war Europaminister, Verkehrsminister und eben Justizminister. Und dieses Hate Crime and Public Order Act, also dieses Muslimschutzgesetz, hat er einfach schon von langer Hand vorbereitet. Und da erinnere ich mich einfach immer wieder an den von mir zutiefst verhassten Michel Houellebecq, aber sein literarisches Werk, die Unterwerfung, genauso funktioniert. Ich finde es echt krass, oder? Er schlug nämlich Kate Forbes, die auch für das schottische Regierungsamt kandidiert hat, schlug er auf weite Strecken. Er ist auch für die Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes, des sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes Gender Acts, der ja von der UK ausgesetzt wurde, oder? Also das Sprechaktgesetz. Genau, dass das kassiert wurde. Weil er mit der Zitat, weil er jetzt natürlich auf eine Labour-Regierung hofft, oder? Also die, und er sagt es wörtlich, genau, er wird, also dieses Gesetz sei nicht im Mülleimer, sondern warte nur darauf, bis Großbritannien endlich wieder eine demokratisch verfasste Regierung hat. Oh, ich könnte euch noch stundenlang von diesem schottischen Minister erzählen. Und weshalb würde ich das tun? Weil ich so fassungslos bin, dass wir glücklicherweise auf der rechten Seite über Berlusconi, über Meloni, über Orban, über all diese, die Kaczynski-Brüder und so weiter und so weiter, über die rechten Gefahren gegenüber der Demokratie mittlerweile sehr viel Bescheid wissen und uns auch entsprechend gegen die Rechten engagieren. Ne? Was ich aber wirklich unterirdisch finde und seit dem 7. Oktober 2023 wirklich als Demokratie zerstörend, antisemitisch, antifeministisch und furchtbar finde, also wirklich grässlich islamofaschistisch, ist, dass auf der linken Seite Typen, die Gefahren für die Demokratie darstellen, wie eben der First Minister of Scotland, einfach nicht porträtiert werden. Außer vielleicht von den rechtsextremen Idioten. Versteht ihr, was ich meine? Es ist ein totaler Skandal. Ich bin total aufgerieben. Die Frauenbewegungen und eben, wir haben J.K. Rowling in dieser ganzen Geschichte noch gar nicht erwähnt.
Heldin.
Weil an ihr, unsere Heldin, ja, sie ist eine große Heldin, aber ihr ahnt nicht, wie an den britischen Universitäten dieser Name gar nicht mehr geäußert werden darf. Und dass das gar kein Thema ist, außer für die rechtsextremen Dummblätter, wie Spectator oder was auch immer. Ich hasse
Regular.
Die Polarisierung.
Lass mich bitte einen Gedanken dazu äußern. Ich ertappe mich nämlich bei einer Überlegung. Also, wir nehmen wahr, dass über Frauen weniger berichtet wird als über Männer. Ein Fakt. Dazu gibt es Studien. Wir nehmen wahr, dass Themen, die Frauen betreffen, in unserer Medienwelt weniger ernst genommen werden. Ob es die Rechte von Alleinerziehenden sind, ob es Gleichberechtigung ist, was auch immer. Ne? Faktum. Wir nehmen wahr, dass in diesen Debatten um das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz sehr schnell, auch medial, der Vorwurf kommt, ach, diese Frauen sollen sich nicht so anstellen. Die sind irgendwie feindlich. Und genau das wird jetzt genutzt. Genau das wird doch jetzt genutzt in Schottland, und Schottland ist da ein gutes Beispiel, weil über dieses Hate Speech Gesetz wenig berichtet wird im deutschsprachigen Raum. Vielleicht kommt es noch, ne? Also NZZ hat jetzt angefangen, Welt hat angefangen, vielleicht kommt es noch. Ne? Ich möchte ein positiver Mensch sein. Aber dass das so eng verknüpft ist mit und baut auf Frauenhass und Frauenverachtung, die total normal ist in unserer Gesellschaft und die eben suggeriert, naja, also das betrifft irgendwie Frauen, kann ja nicht so wichtig sein. Nein, aber es ist immens wichtig. Erstens, Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft. Frauen sind auch die Hälfte der Wählerinnen und Wähler. Doch, stimmt, alles gut. Aber es geht hier auch um eine potenziell ja auch globalere Machtfrage.
Absolut. Absolut. Du hast so recht. Entschuldigung, ich musste schnell mich stumm schalten, weil ich einen Hustenanfall hatte. Ja, sehr klug. Sehr klug. Wie lösen wir das?
Also,
okay.
Weißt du,
wir müssen
nur gelöst, wenn man sich
dieser
Frauenverachtung tatsächlich einmal stellt und sagt, okay, wir berichten jetzt auch über Dinge, auch wenn sie vornehmlich Frauen, oder wenn Frauen das kritisieren, ne, also wenn Frauen etwas kritisieren, kann das ja auch nicht so, sind ja schließlich nicht Lanz und Brecht. wie lösen wir das? Wie durch Sensibilisierung, durch Thematisierung?
Es ist nicht nur Sensibilisierung, es geht tatsächlich um Zurückschlagen. Es geht um die Wehrfähigkeit von Frauen zugunsten der Gleichstellung in der Demokratie. Also deshalb bin ich auch bin ich ganz klar für politische Maßnahmen. Die haben wir aber jetzt keine Zeit mehr, die vorzuschlagen. Wir können die gerne mal diskutieren. Es ist nicht nur Sensibilisierung, es ist genau das, was du und ich hier machen, weil Isabel Runner und Regula Steinfeld gehen das wirklich schwierige Wagnis der Öffentlichkeit hier ein. Und ihr ahnt nicht, wie viel es mich, meine Karriere und mein Sein kostet, die Meinungsfreiheit, die Offenheit und meinen Kampf für die Demokratie weiterhin durchzustehen. Oder? Und wir bleiben einfach dran. Wir sind viele. Lasst euch nicht verunsichern. Es gibt im Moment in Rom die sogenannte Casablanca Conference zur Abschaffung der Leihmutterschaft. Wir sind viele, wir werden immer mehr, wir werden werden auch die Prostitution in Deutschland abschaffen, und zwar schneller, als es manchmal andere denken. Wir haben noch gar nicht vom Gendergesetz geredet in Bayern, das sekundär ist angesichts dessen, welche Tendenz sich zeigt in Schottland. Und hier ist es einfach nur das Plädoyer, was die Podcastin hier macht, ist nicht nur Sensibilisierung, sondern es ist tatsächlich ein demokratischer Kampf für die Freiheit, frei zu sein und das Recht, Rechte zu haben, und das Recht für Frauen, Rechte zu haben.
Und guckt euch an, was in den letzten Tagen und Wochen J.K. Ja. Rowling veröffentlicht hat. Also sie nimmt hier wirklich eine ganz, ganz, ganz wichtige Position ein, weil sie sehr mutig ist und weil sie über die finanziellen Mittel verfügt, auch rechtlich zurückzuschlagen. Und das ist so
großartig.
Wichtig.
Großartig.
Eine große Ikone.
Und es ist entscheidend, dass wir jede Redaktion, das habe ich gemacht, ich mache es übrigens auch ständig, jetzt auch bei ZDF, bei der unterirdischen Lands-Folge mit einem sogenannten Nahost-Experten, der nur Lügen über Israel verbreitete, geht auf die Homepage ZDF, da könnt ihr ganz einfach eine Beschwerde einreichen und eben auch einen Leserinnenbrief dem Musikexpress oder der Süddeutschen Zeitung, falls die sich wirklich nochmals wagen, J.K. Rowling transphob zu nennen. Weil da, wie Isabel Rohner auch auf Twitter zeigt, respektive auf X zeigt, das ist eigentlich eine üble Verleumdung, und J.K. Rowling und ihre Anwälte sollten das weltweit überall verklagen.
Deswegen, es war ein Fest heute mit dir. Ja. Es war so schön, ich könnte noch stundenlang weiter sprechen, ja. Aber wir sagen auf das Gute in der Welt, auf die Frauen.
Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.